Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Harry-Podcast von Wir sind Movies. Diesmal schon die nunmehr 7. Ausgabe. Es geht also um Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Denn Teil 7 der Bücher wurde ja bekanntlich in 2 Filme aufgeteilt. Mein Name ist weder David Schröder noch Jakob Larisch, sondern Markus. Und bei mir ist heute
Marius.
Ganz genau. Und dann hauen wir mal rein.
Genau, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Aus dem Jahr 2010, Ende 2010 kam der in die Kinos, geht 147 Minuten, hat eine FSK von 12. Regie wieder einmal David Yates, Drehbuch ist wieder von Steve Kloves.
Kamera diesmal von Eduardo Serra, Musik von Alexandre Desplat. Und bei den Neuzugängen, was den Cast betrifft, sicherlich am prominentesten Bill Nighy als Rufus Scrimgeour.
Der aber lediglich einen ganz, ganz minimalen Kurzauftritt hat. Und zwar am Anfang des Filmes und dann ist er auch schon, Spoiler, Spoiler, wieder tot.
Okay, wobei Rhys Ivins, der den Vater von Luna Lovegood spielt, sieht man hier auch das erste Mal. Also das ist ja auch noch ein super bekannter Darsteller. Der spielt Xenophilius Lovegood. Und haben wir sonst noch was vergessen? Genau. Domhnall Gleeson, der Sohn von Brandon Gleeson. Also Brandon Gleeson spielt ja Mad-Eye Moody und Domhnall Gleeson spielt Bill. Bill Weasley.
Genau, kann man jetzt auch ja schon mal gern erwähnen, weil der wird ja auch in der neuen Star Wars Trilogie vielleicht, aber zumindest in Episode 7 auf jeden Fall mal mit dabei sein.
Ganz genau. Und aber es gibt ein Wiedersehen mit der wundervollen Clémence Poésie, die wieder Fleur de la Cour spielt und die heiratet ja
eben Bill jenen. Weasley. Genau. Zur Handlung ist eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es geht mal ganz, ganz grob gesagt einfach mal darum, dass Harry, Ron und Hermine sich jetzt aufmachen und Horcruxe suchen, zerstören und teilweise sogar finden. Wie das jetzt genau passiert, können wir ja in den nächsten paar Minuten mal genauer drauf eingehen. Markus, was hast du so zu sagen?
Soll ich es wieder ganz kurz machen?
Ganz kurz.
Okay, ich versuch's. Also ich gebe mir eigentlich echt immer Mühe, ne? Aber es ist halt einfach knifflig.
Ja, es ist schwer, es ist schwer.
Also, im Prinzip geht's damit los, dass Harry von den Dursleys, ja, im Stich gelassen wird sozusagen, also die hauen ab. Harry ist dann alleine im Haus und dann kommt auch schon der Orden des Phönix und die Leute versuchen dann Harry quasi aus dem Gefahrengebiet rauszubringen zu einem sicheren Unterschlupf und deswegen,
die
Leute haben dann einen Viehsafttrank und alle sehen dann aus wie Harry und deswegen ist das sozusagen die Finte, die vom Orden des Phönix gelegt wird, dass die Todesser sie nicht erkennen und nach Verlusten, denn Mad-Eye Moody stirbt bei diesem Fluchtversuch, sage ich jetzt mal.
Und wieder Spoiler, nachträglich und jetzt wieder Spoiler, Hedwig Harrys überlebt Eule. Das auch nicht, genau, und ja. Einer der zwei Weasley-Zwillinge, Fred oder George, ich weiß es gerade nicht, bekommt auch was ab und wird dann
überlebt,
daraufhin aber ganz schön unwitzig, aber das ist jetzt im Film eher sowas. Aber ja, der Film beginnt mit einer schönen, anständigen Actionsequenz, diese Verfolgungsjagd und eigentlich auch schon mit dem ersten kleinen, sage ich jetzt mal, ich will eigentlich gar nicht sagen Logikloch, aber man kann es nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil es gibt ja am Anfang diese Szene, wo praktisch, ich nenne es mal die Tagung der Todesser, wo es halt darum geht, wann, wo, wie Harry eskortiert wird. Und da gibt es dann verschiedene Informationen, aber es geht nicht so 100% klar dabei raus, wie jetzt die Todesser rausbekommen haben, wann der Harry eskortiert wird und wer da jetzt recht hat. Also es gibt da Äußerungen von Snape, dann, ich glaube, Malfoy.
Also ich habe es auch nicht so ganz geblickt, aber machen wir jetzt zuerst mal weiter. Auf jeden Fall soll es ja, dann klar, eigentlich klar. Die Hochzeit zwischen Bill Weasley und Fleur de la Cour geben. Die gibt's dann auch. Dann greifen die Todesser an und Harry, Ron und Hermine apparieren. Und
nach London.
Nach London, genau. Und ja, dann irgendwie erkennen sie dann, okay, das Amulett, das Dolores Umbridge umhat, scheint ein Horcrux.
Ja, sie gehen dann erst noch in diesen Unterschlupf, wo Sirius gewohnt hat und finden dann da heraus, dass dieser Mandanges Fletcher, der auch irgendwie komplett random erscheint, also das ist ja auch so, bei dieser Anfangssequenz, da sind alle bekannten Gesichter dabei, die Harry und sofort
man
Dankes Fletcher, der da irgendwie gefühlt auch nur dabei ist, damit er später halt nochmal einen Auftritt hat und man ihn nicht komplett etablieren muss. Aber auf jeden Fall wird dann da, man muss nicht genauer drauf eingehen.
Über
aber
den erfährt man auf jeden Fall, dass die Umbridge das Ding gekriegt hat.
Genau,
dann gehen die drei hin und wieder per Vielsafttrank schleusen sie sich quasi ins Ministerium ein, können der alten faschistischen Schlampe das Ding abnehmen und ja, hauen dann auch wieder ab. Und ja,
dann geht's eigentlich den Rest des Filmes
vor der Herr der Ringe Plot, ne?
Ja, dann geht's eigentlich den Rest des Filmes mal nur drum, dieses Amulett zu zerstören.
Und das Amulett ist wie der eine Ring.
Es, genau,
es raubt dem Träger die Kraft. Und natürlich gibt's dann, also sagen wir mal so, das Amulett, weil ihm ja dunkle Kräfte, also von Lord Voldemort innewohnen, also weil ihm ein Stück seiner Seele innewohnt, also ist derjenige, der es trägt, dann in dem Moment halt auch immer aggressiver und so weiter. Und dann kommt es dann zu Streitereien zwischen den dreien, in deren Folge Ron dann abhaut. Und ja, dann müssen halt Harry und Hermine erstmal alles selber enträtseln, kommen dann irgendwann zum Geburtsort von Harry Potter zurück und treffen da auf die Leiche von Bathilda Bagshot und Lord Voldemorts Schlange Nagini, und ist ja auch eigentlich echt alles scheißegal. Auf jeden Fall hauen sie dann wieder ab und Harry findet dann irgendwie das Schwert von Godric Gryffindor und Ron eilt ihm dann irgendwie zu Hilfe und dann ist eigentlich alles wieder gut. Und ja, dann merken sie, okay, den einen Horcrux haben wir halt zerstört, und dann überlegen sie sich ja, wie haben wir jetzt überhaupt einen Anhaltspunkt, wo könnte der nächste Horcrux sein? Und Hermine verweist dann wieder auf dieses Symbol, also Dreieck, Kreis und Strich in einem. Und sie weiß, dass sie das bei Xenophilius Lovegood, beim Vater von Luna, mal gesehen hat. Und dann gehen sie halt zu ihm. Er erklärt ihnen dann, was es mit diesen Zeichen auf sich hat, dass das die drei Heiligtümer des Todes sind. Ja, und dann hat er sie allerdings verraten. Sie fliehen, werden von den Greifern gefangen genommen. Die Greifer bringen sie zur Familie von Malfoy. Dort werden sie von Dobby befreit und Dobby stirbt.
Genau, das war jetzt wieder komplett spoilerfrei von Markus. Aber ja, also es ist wieder,
ich finde, es ist halt besser als Recap, dass man mal wieder wirklich so die einzelnen Plot-Stages nochmal so kurz vom inneren Auge hat. Und was noch ganz wichtig ist, Dumbledore hat unseren drei Helden natürlich jeweils was vermacht. Was wichtig ist, natürlich.
Ja, weil das ist wieder am Anfang so dieses typische Harry Potter-Ding. Wir sehen am Anfang
Artefakte.
Was, obwohl ich eigentlich sagen muss, dieses Buch, was Hermine bekommt, ist jetzt eigentlich gar nicht so. Also ich glaube, im nächsten Teil spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Aber in diesem, ja, sie hat es halt zweimal in der Hand und es ist halt dieses Zeichen drin. Aber da hätte Dumbledore der Hermine auch können irgendwie eine Serviette vermachen, wo dieses Zeichen drauf ist.
Ja, oder klar, halt einfach, die Geschichte steht halt drin, ne? Und sie liest die nachher beim Lovegood vor.
Klar.
Aber der hätte sie auch,
also normal, die Geschichte,
der hätte
eben
sie auch,
ne,
wiedererzählen.
Ja, ja, klar.
Also nacherzählen.
Ja, aber ja, alles in allem ist es halt ein wieder einmal, wenn auch ein etwas andere, aber wieder einmal eine kleine Schnitzeljagd bei Harry Potter. Es geht, wie gesagt, hauptsächlich um die Horcruxe. Nebenbei, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, gibt es noch diesen kleinen Plot, dass Harry immer wieder in Visionen sieht, dass Voldemort hinter etwas her ist, was anfangs noch etwas geheimnisvoll anmutet. Letztendlich sich dann aber herausstellt, dass Voldemort sämtliche Zauberstabläden, Zauber, was weiß ich, danach abgrast und den Elderstab sucht. Und es soll dann letztendlich auch gelingen. Und zum Ende des Filmes kriegt er dann noch den Elderstab. Aber jetzt mal genug Handlung, und ich würde dann einfach mal wieder Markus ganz ungeniert fragen, was dir denn an dem Film so gefallen hat.
Also ich finde hier die Kameraführung vom Eduardo Serra ziemlich geil, weil bei dieser Verfolgungsjagd Greifer und Harry, Ron, Hermine arbeitet er halt super viel mit Handkameras, und das gibt dem der Szene halt so eine krasse Kinetik, und das sieht halt super geil aus. Das ist halt schon verwackelt und schnell geschnitten, aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich stylisch. Und ich finde die Locations, die sie halt gefunden haben, also wo dann unsere Helden hin apparieren und sich quasi verstecken vor den Greifern und vor den Todessern, das sieht halt ziemlich geil aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese eine Location, wo Harry und Hermine gerade allein sind und auf diesem Felsplateau sind, das könnte der Giant's Causeway sein. Das ist auch so mega krasses, also ja, Naturspektakel stimmt jetzt nicht, aber es ist so eine krasse Landschaft, und das, also da haben sie schon wirklich ziemlich geile Locations rausgesucht. Und ich denke, da sind wir beide uns auch einig, dass die Szene, in der Dobby stirbt, wahrscheinlich die, ja, die herzergreifendste Szene im ganzen Franchise ist. Und diese Nacherzählung der Geschichte von diesen drei Brüdern, also über die Heiligtümer des Todes, die halt so als Computeranimationsszene gemacht worden ist, die sieht halt überragend gut aus. Und das wird halt auch richtig geil erzählt. Also dieses Märchen, das dann Hermine vorliest, das sieht unverschämt gut aus. Das ist höchst kreativ in Szene gesetzt. Das gefällt mir super, super gut.
Genau, also die generell muss man jetzt auch mal wieder sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt schon erwähnt habt, aber so CGI-mäßig ist Harry Potter ja immer ganz gut dabei. Und auch hier im Film hat man jetzt nie den Eindruck, dass jetzt irgendwas schlecht aussehen tut. Aber ja, also mir gefällt der Film auch relativ gut. Es ist halt, man muss sagen, es ist ja nur ein halbes Buch. Und dafür haben sie, wie gesagt, ich habe ja das Buch auch nicht gelesen, aber wir bewerten ja hier auch den Film. Also sie haben es halt meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Am Schluss halt noch diesen, also erstens mal diesen Cliffhanger, und es hat halt schon eine Dramaturgie. Es ist halt schon so ein bisschen der, wir campen uns von Ort zu Ort Film, aber es geht dann am Schluss auch noch gut zur Sache.
Akio festhält Garnitur.
Genau. Und ja, er hat auch wieder ein paar ganz gute Sprüche, wenn vor allem Ron wieder dabei ist, wird es dann wieder cool. Er hat einen vielleicht noch dunkleren Ton als vergleichsweise jetzt die dunkleren Harry Potter Filme wie Der Gefangene von Azkaban oder auch Der Orden des Phönix. Halbblutprinz war ja dann doch eher GZSZ.
Das war jetzt gemein.
Ach, das war ja, ich mag GZSZ. Ja, generell, wie gesagt, schon eine sehr, sehr traurige Szene, die am Schluss. Aber man muss auch sagen, da sind wir uns beide einig, der Film ist auch leicht verwirrend. Also es gibt öfter mal wieder so Szenen, wo man dann, wenn man wirklich jetzt nicht nur den Film so vorbeiziehen lässt und ihn guckt, dann funktioniert er natürlich einwandfrei. Aber wenn man wirklich mal versucht, mit dem Hirn dabei zu sein, passieren immer wieder so Sachen, wo man dann nicht mehr ganz dabei ist. Vor allem, wie schon erwähnt, war mir jetzt bis eben, wo wir den Film geguckt haben, nicht wirklich klar, dass Nagini sich in Bathilda Backshot versteckt. Also das haben wir im Internet nochmal so gelesen, und das scheint tatsächlich so zu sein, dass der tote Körper von Bathilda Backshot hier von Nagini sozusagen als Kostüm genutzt wird.
Der einzige Hinweis, den wir als Zuschauer halt darauf kriegen, ist, dass halt Harry mit Bathilda, also eigentlich ja mit Nagini, in Parsel spricht. Und klar, das ist dir auch bewusst in dem Moment, aber wenn du halt die Bücher nicht kennst, dann denkst du dir vielleicht, ja, keine Ahnung, konnte die Bathilda Backshot vielleicht Parsel? Und ich meine, die Alte scheint ja auch senil und dement zu sein, das wird ja ganz am Anfang schon mal bei der Hochzeit erwähnt, aber erst in dem Moment, als Hermine halt irgendwie sieht, okay, hier ist alles mit Blut verschmiert, und als dann diese Schlange plötzlich auftaucht, wird halt irgendwie erstmal alles bewusst, okay, da scheint es irgendwie so einen Zusammenhang zu geben. Oder auch diese Spiegelscherbe, wo man den Bruder von Albus Dumbledore immer drin sieht.
Keine Spoiler.
Ja, keine Spoiler, Alter.
Jetzt hast du schon einen Film vorgespoilert. Die Leute sollen doch denken, wir gucken die Filme jetzt zum ersten Mal. Ja. Nee, aber noch ganz kurz zu diesem, also diese Spiegelscherbe, die wird auch nie so wirklich erklärt. Dann erst jetzt in dem nächsten, den wir noch gucken, und ja, wir kennen ihn schon. Nee, aber ich habe das, also das Problem hatte ich schon mal mit dem Film, und da habe ich dann auch mal irgendwie mich versucht zu informieren, und es ist scheinbar so, dass das im Buch erklärt wird, und im Film wird es scheinbar in irgendeinem Film mal angerissen. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so 100% sicher, aber es wird angerissen, aber es ist halt schon so, der Harry guckt da in dem Film gefühlte 87 Mal in diesen Spiegel rein, und man sieht wieder irgendein Gesicht, und man denkt die ganze Zeit, was das jetzt genau soll, wo er das her hat und was der so damit macht.
Und was ich bisher immer noch nicht so ganz gerafft habe, also wahrscheinlich hatte ich das vorher immer wieder hinterher dann gerafft nach dem Gucken der Filme, aber von wem war jetzt eigentlich diese Hirschkuh, diese Patronus-Hirschkuh?
Hab ich auch keine Ahnung. Also der eine Fakt ist ja, dass Ron halt erzählt, dass sie ihm von diesem Deluminator, den er halt von Dumbledore vererbt bekommen hat, diese Lichtkugel ausgeht und in seine Brust hinein. Und dann hört er Hermines Name und verfolgt sie. Aber keine Ahnung. Das ist echt eine sehr gute Frage, weil Ron sagt ja, er sieht diese Hirschkuh und Harry sieht sie ja auch.
Ja.
Und die führt sie praktisch zusammen. Also man könnte jetzt wieder natürlich sagen, das war das Schwert von Godric Gryffindor, dass den Patronus beherrscht. Das war
also meine Harrys Mom hat Mutter. Ja die Bücher gelesen, die hat mir das jedes Mal dann erklärt, wenn ich das geguckt habe, weil ich es irgendwie nie so ganz peil. Aber naja, es ist halt schade, dass der Film da teilweise so ein bisschen, ich will nicht sagen holprig, aber ja, also, für diejenigen, die die Bücher nicht gelesen haben, eben. Ist es echt ein bisschen verwirrend, dieser Plot mit dem Grindelwald. Ne?
Ja, ich würde halt echt sagen, dass es also in diesem Film vielleicht mit am ungelenksten gemacht ist, was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass die Bücher schon sehr, sehr groß sind, so, aber es ist hier tatsächlich so, dass es sein mag, dass es in den Büchern erklärt wird, aber wir sprechen ja hier nun auch über Filme und wir heißen ja auch Wir sind Movies und nicht Wir sind Books oder so. Deswegen, also es muss halt schon irgendwie, danke, es muss halt schon irgendwie im Film dann erklärt werden. Und wenn es das nicht macht, so, ja, ohne dass man jetzt interpretieren muss wie ein Irrer, dann ist das halt relativ geht.
Also ich meine, du kannst den Film ja trotzdem gucken. Ne? Also ich meine, wenn du den dann so ein bisschen oberflächlicher guckst, macht das überhaupt nichts aus. Ne? Also dir ist schon immer bewusst, okay, das hat schon irgendwie Sinn und jetzt rennen sie dahin und dahin, weil ja dieses Schnitzeljagdprinzip halt wieder voll gut greift. Aber bei genauerem Hinsehen, bei genauerem Betrachten, da peilst du halt manchmal echt gar nichts. Aber ja, es ist halt echt ein bisschen schade, aber ich finde, es wird halt durch die richtig, richtig starken Szenen, die der Film halt zuhauf hat, enorm gut kompensiert. Oder auch noch ganz kurz was, ganz am Anfang vom siebten Teil, also jetzt von 7.1, sieht man, wie Hermine den Obliviate-Zauberspruch bei ihren Eltern anwendet. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine mega emotionale Szene, ne? Da habe ich auch immer unheimlich Gänsehaut. Aber eigentlich ist das ja totaler Blödsinn.
Ja, klar.
Also weil ich meine, das ist halt nur, filmisch ist es gerade nur so machbar und filmisch ist das halt auch eine super geile Idee, dass dann Hermine von den Bildern verschwindet. Ne? Mhm. Aber ich meine, was bringt der Obliviate-Zauberspruch, wenn, also die Eltern haben ja wohl schon irgendwann mal in ihrer Zahnarztpraxis davon gesprochen, ja, wir haben auch eine Tochter.
Ja, ja.
Und wenn da in den Bildern auch das Bild von Hermine verschwunden ist, stelle ich mir gerade vor, wie die Patienten sagen, haben Sie nicht mal eine Tochter?
Nö. Ja, oder ich stelle mir so vor, wenn Hermine gerade nach diesem Zauber das Haus verlässt und Hermines Großeltern kommen vorbei und fragen die Eltern, und wie geht's Hermine? Ja, aber das ist halt wieder so ein typisches Beispiel, wo man halt sagen muss, Respekt an J.K. Rowling, weil es halt einfach eine super geile Idee ist. Aber dann auch irgendwie, okay, wenn, dann richtig oder halt gar nicht, ne?
Und hier, ich bin ja der Mann, der die Nazi-Parallelen in der Harry-Potter-Reihe aufdeckt. Mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wenn Hermine von Bellatrix gefoltert wird, hat ja Hermine quasi, ja, durch ja zauberstabmäßig halt dieses Mattblatt, also Schlammblut, in den Arm eingeritzt. Und das erinnert halt direkt, also hat mich jetzt direkt dran erinnert an die Tätowierungen, die KZ-Insassen halt in der NS-Zeit gekriegt haben. Und das, ich finde das halt immer, das ist auch so mega Gänsehaut, wenn du dann siehst, wie Harry und seine Freunde halt hier Faschisten bekämpfen. Und yo,
ja, diese Parallelen haben wir ja schon des Öfteren angesprochen und jetzt kann ich dann auch endlich mal damit rausrücken. Im Zaubereiministerium ist das zum Beispiel auch so, dass da jetzt, weil das ja von den Todessern, meine ich, kontrolliert wird, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber auf jeden Fall läuft da schon alles.
Der dann eingesetzt wird, klar, ist ja bei der Todessersitzung.
Und da laufen die jetzt auch in Uniformen rum und alle haben so ein rotes, wie sagt man denn, Blindenband um halt, ne?
Naja.
Das ist halt schon wieder so der Mega-Fingerzeig von J.K. Rowling.
Und was eigentlich auch noch so der Fingerzeig ist, ich sag jetzt mal, deutsche Widerstandsgruppen oder halt auch, ja, doch schon eher deutsche Widerstandsgruppen haben ja in der NS-Zeit auch verbotenerweise Radio gehört, also haben dann halt Radioempfang, also einen Sender aus England beispielsweise gehört, ne, um halt da quasi mal eine andere Perspektive zu hören, weil sie, die Leute haben ja gewusst, okay, was wir hier von den Medien gesagt bekommen in Deutschland, das stimmt halt nicht. Ne? Also das ist natürlich totaler Humbug, was da erzählt wird. Und diese Assoziation drängt sich halt auf, wenn man sieht, dass Ron halt auch immer Radio hört, wo dann halt gesagt wird, okay, die und die Leute sind gestorben, die sind von den Todessern umgebracht worden oder sowas. Oder die sind jetzt vom Ministerium verschleppt worden.
Die sind vermisst, bla bla bla, ja, genau. So, und
so
langsam kommen wir dem Ende entgegen und ich will nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, wir haben jetzt gefühlt, fand ich ein bisschen viel gegen den Film geflamed, was aber eigentlich gar nicht so der Fall ist aus unserer Sicht, dass der jetzt sehr flamebar wäre. Es ist halt, also es macht halt generell uns zumindest immer sehr viel Spaß, solche unlogischen und Sachen und Logiklöcher aufzudecken. Dennoch finde ich den Film schon sehr stark. Also muss man einfach sagen. Ich finde
auch mega stark.
Klar. Und würde dann jetzt einfach mal Markus dich drum bitten, ein kleines Fazit zu ziehen.
Ja, also wie schon erwähnt, der erste Teil von den Heiligtümern des Todes hat eine der emotionalsten Szenen in der ganzen Harry Potter Filmreihe. Der Tod von Dobby rührt mich jedes Mal zu Tränen und ich finde, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, wenn das passiert. Und er hat herausragende Szenen, er hat wieder coole Ideen. Also ich meine, klar, die Joanne K. Rowling schreibt das immer so, ja, es gibt irgendwelche fancy Artefakte und dann gibt es halt einen Plot darum. Ne? Aber ich find das halt geil, also dass Harry diesen Schnatz vermacht bekommt, dass dann diese Geschichte mit den Heiligtümern des Todes, was halt, wie gesagt, auch diese CGI-Sequenz ist visuell so herausragend, das ist so gut. Und ja, die einzige Szene, die mich auch noch so ein bisschen, naja, stört oder so mit so einem 50-50-Gefühl zurücklässt, ist die Szene, wenn Harry und Hermine tanzen, um halt quasi mal die Sorgen beiseite zu schieben. Da hast du mir ja gesagt, das ist eine Szene, die so im Buch gar nicht drin stand. Ja, also ich finde es auch sehr, sehr sinnvoll, dass sie gesagt haben, das große Finale von Harry Potter teilen wir auf in zwei Filme, weil ich finde, der Film hat jetzt nicht wirklich Leerlauf, sondern ich hätte es mir sogar noch einen Tick länger gewünscht, dass halt noch ein bisschen mehr erklärt wird. Und ja, wenn ich jetzt halt so ein paar Mängel mit einrechne und dann so ein paar Punkte abziehe, dann bleibe ich aber trotzdem immer noch bei 8 von 10 für den Teil 1 von den Heiligtümern des Todes.
Ja, ich gebe dir wie eigentlich fast immer in nahezu allen Sachen recht. Es ist eben halt nur, in Anführungsstrichen, nur der erste der zwei Finalfilme. Man merkt hier eben, dass ganz, ganz viele Weichen gestellt werden für die finale Schlacht. Der Film hat ein paar Längen, also mir kommt das jetzt immer noch so, diese vor allem diese Sequenz, wo Harry und Hermine dann im Schnee campen und Harry dann diese Hirschkuh entdeckt und Ron kommt und das Schwert und bla bla bla, das ist irgendwie, also die Szene, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir nicht gefällt, aber die wirkt im Nachhinein immer so saulang auf mich.
Und ich weiß auch nie, warum das Schwert, also ich meine, wenn das Schwert ja dem zu Hilfe kommt, der es am meisten braucht in dem Moment,
ja, ja, warum ist das dann Schwert dann
im Fluss oder ja, im ja, See, klar. Unter
ja, ja.
Eis?
Ja, ja, aber ja, und genau dieses Gefühl habe ich bei ein paar kleineren Sachen noch, weswegen es so ein kleines Gefühl von, ja, als würde es sich ziehen, es ist ein bisschen zäh. Dennoch, wieder einmal, und das muss man dem Harry Potter Franchise immer positiv anrechnen, beherrscht es die emotionalen Momente sehr gut, fast meisterlich. Und ich bin mir eigentlich mit einer Wertung gar nicht so sicher, generell eigentlich schon eine 8 von 10. Vielleicht sogar, also ja, das ist halt immer, innerhalb von einem Franchise die Filme dann zu bewerten, ist es immer ein bisschen schwer. Gefühlt ist er halt stärker als der Orden des Phönix, aber er ist halt nicht stärker als der Gefangene von Azkaban. Deswegen so eine 8,5 im Sinn. Wenn ich jetzt einen guten Tag hätte, würde ich sagen 9. So verbleibe ich mit vollen Punktzahlen 8 bei der 8. Aber ja, wir schauen uns jetzt erstmal den zweiten Teil an. Und würde sagen, wir hören uns dann, wenn alles klappt, die nächste Woche wieder. Und wir haben auch schon beschlossen, es wird dann darauf noch einen 9. Podcast geben, in dem wir mal über alles so ein bisschen reden. Und jetzt hat es vielleicht gerade Bum Bum am Mikro gemacht, ist aber egal. Denn wir sind am Ende angelangt und verabschieden uns für diese Woche und hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Auf Wiedersehen.
Ciao.